ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Aufnahme an. Meine Aufnahme scheint zu aufnahmen. Übersteuert bin ich auch nicht. Hervorragend.
Bei mir sieht's ähnlich aus. Wobei.
Gut.
Piep, boop. Bisschen leise.
Piep, boop.
Piep, boop.
Piep, boop.
Bisschen besser.
Wo wir gerade dabei sind, nehme ich noch mal kurz das Internet weg. Warte.
Ja. Boop. Piep.
Boop. So.
Boop.
Das geht nämlich heute zwischendurch schon mal aus und ich habe keine Lust, dass ich dich zwischendurch irgendwann nicht höre.
Ja, das klingt okay.
Ne, klingt sinnvoll. Gut, dann wäre ich soweit.
Dann
reiten wir los, wenn wir alle so voller Energie und Motivation sind.
Ja.
Hervorragend. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben die Workshop-Folge April. Mhm. Wieder mal ist es mir gelungen zu wissen, welchen Monat wir haben. Ich bin völlig begeistert. Allerdings habe ich auch ein bisschen gecheatet. Ich habe gestern noch den ersten Teil von meinem April-Vlog geschnitten. Von daher hatte ich ausnahmsweise mal Hilfestellung dabei, zu wissen, was für einen Monat wir haben.
Okay. Sonst würde
ja, normalerweise ist das für mich einfach nicht so einfach zu erkennen, weil wie ich auch in dem Vlog schon feststellte, sind die meisten meiner Tage ziemlich gleichförmig.
Mhm.
Und wenn mir das Wetter keinen Hinweis gibt, welche Jahreszeit wir haben, was momentan schwierig ist, weil wir haben irgendwie letztes Wochenende 30 Grad gehabt und dieses Wochenende sollen wir Schnee bekommen, dann ne, ist das schon mal schwierig.
Das ist April auf Steroiden. So.
Ja, bevor wir jetzt aber völlig abdriften in meine Verwirrung und andere Dinge.
Ja.
Workshop-Folge April. Wir haben wieder mal 4 Wochen Dinge getan in variöser Weise und müssten das mal irgendwie zusammentragen. Bist du wie gewöhnlich vorbereitet?
Ich bin absolut unvorbereitet. Ela, es ist wieder passiert.
Gut, ich auch. Das kann also nur gut werden.
Okay. Naja, was heißt unvorbereitet? Es gab nicht wirklich was vorzubereiten. Weil dieser Monat war irgendwie, ja, da ist jetzt nicht so wirklich viel passiert.
Wir haben aber rausgefunden, was für einen Klingelton du auf meinem Handy hast.
Das stimmt.
Nach immerhin 5 Jahren.
Das stimmt. Wir haben es, ja, in der Tat. Und niemand war überrascht. Dass das
ja,
so ist.
Ja, und ich saß hier und wunderte mich und dachte mir, ach, das ist aber eine schöne Piano-Version vom Phantom der Oper-Thema. Wieso kommt denn in meinem YouTube-Video Phantom der Oper vor? Und dann stelle ich fest, ach nein, es ruft mich jemand an.
Ja.
Wahrscheinlich ist das so der Millennial in mir, der sich denkt, da Telefone zum Telefonieren benutzen, ist ja grauenvoll.
Ja, aber manchmal holt einen die Realität dann doch ein und dann ist das Telefon ein Telefon und
ja, ich meine, es war ja auch nützlich, ne? Es macht ja auch seinen Job und es ist ja alles irgendwie gut und nützlich.
Ja.
Möchtest du dann trotzdem anfangen, uns was über deinen Monat zu erzählen? Weil ich meine, ich möchte mich jetzt nicht versteigen, aber ich sage halt oft schon mal, ich habe diesen Monat nichts gemacht und dann laber ich so eine Dreiviertelstunde. Von daher möchte ich dir jetzt nicht die Chance nehmen, das auch mal zu machen.
Okay, ich bin hier gerade noch mal aus meinem Hütchen rausgehuscht, um mir mein Schreibtagebuch hier zu holen. Und da, was haben wir da? Ich weiß gar nicht mehr, was ich letzten Monat.
Du hattest was übers Drehbuch erzählt. Darüber hatten wir uns unterhalten.
Übers Drehbuch hatte ich noch erzählt. Okay, war ich dann mit dem Drehbuch schon fertig, als wir die letzte Folge aufgenommen haben?
Nein, ich meine nicht. Du hättest letztes Mal erzählt, dass du kurz vor fertig warst und dann haben wir darüber gesprochen, wie schnell ich das wohl lesen kann, was, wie wir jetzt gleich feststellen werden, nicht besonders schnell ist, weil ich immer noch nicht fertig bin.
Okay, ja, das macht ja nichts. Okay, ja, nee, gut, dann habe ich doch ein bisschen was zu erzählen. Also jetzt, also es ist, ja, ich habe das Drehbuch dann fertig gemacht und habe auch ein neues Ende praktisch dafür geschrieben. Ja, beziehungsweise zwei neue Enden, von denen ich das eine dann mir überlegt habe, ach nee, das ist doch irgendwie zu horrormäßig und dann habe ich das mal gelassen und also es existiert noch als Datei, aber ich habe es jetzt nicht in das Drehbuch eingebunden. Ich meine, vielleicht zeige ich sie dir mal, wenn ich Bock drauf habe. Oder ist sie noch drin? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich ein neues Ende dafür gemacht, mit dem ich auch jetzt zufriedener bin als mit dem ursprünglichen Ende.
Okay.
Das ich hatte, genau. Und dann habe ich wieder mit Eldritch weitergemacht. Und ursprünglich hatte ich so gedacht, so ja, okay, dann gehe ich doch mal hin und lese das irgendwie nochmal so ganz von Anfang an. Ne, wie man das so macht, wenn man länger nicht dran gearbeitet hat an einem Projekt. 3 Monate. Dann liest man sich nochmal ein. Aber irgendwie machte ich dieses Datei auf und sah irgendwie die Szene, in der ich mittendrin war und dachte, beziehungsweise ich dachte gar nichts. Meine Muse quietschte begeistert. Und zog mich dann hinter sich her in diese Szene, die noch weit in der Zukunft liegt. Weit, weit weg von allem, was ich irgendwie bisher geschrieben hatte. Und da habe ich dann, wie lange habe ich da dran geschrieben? Das ist das, okay. Zwei von meinen 5 Tagewochen habe ich da dran geschrieben. Also 8 Tage. Habe ich an dem Leichenhallen heißt. Nochmal.
Ah ja, von dem hattest du schon erzählt, ja.
Geschrieben, genau. Und den habe ich halt nochmal überarbeitet und dann die darauffolgenden Szenen so ein bisschen geschrieben. Also, als sie dann mit Anwins Leiche dann, beziehungsweise es ist ja nicht wirklich ihre Leiche, sie ist ja nicht wirklich tot. Also als sie dann mit Anwin bei Emma zu Hause sind und was dann so am nächsten Tag passiert und dann auch so die erste, in Anführungszeichen, Begegnung zwischen Ginny und Anwin und so. Mhm. Und dann habe ich wieder mit der ersten Szene nochmal von vorne angefangen. Und da habe ich 3 Wochen für gebraucht, also 12 Arbeitstage für gebraucht. Und jetzt schreibe ich da weiter. Also das hörte irgendwie mitten in der Szene auf, beziehungsweise nee, das stimmt nicht. Doch, das hörte mitten in der Szene auf, aber diese Szene habe ich gestrichen und nochmal eine andere Szene dahin gemacht und jetzt habe ich auch noch was umgedreht, also von der Reihenfolge, weil ich das zuerst hatte, dass also Ginny ist dann bei Emma und stellt fest, ach scheiße, ich bin ja doch irgendwie mit denen blutsverwandt und haut dann ab und ursprünglich hatte ich es dann so gemacht, dass sie irgendwie zu Hause ist und versucht damit so ein bisschen zu copen. Und dann klopft die Göttin so ein bisschen an die Tür und meint so, ach ja, hier, lass uns doch mal so noch so einen kleinen, so ein bisschen LSD-Trip irgendwie hier so durch die Gegend machen. Und das habe ich jetzt verschoben und stattdessen lasse ich erstmal Emma an die Tür klopfen und Emma vorbeigucken, weil ich auch, ja, das war irgendwie alles zu viel auf einmal, so, weil das auch alles am selben Tag stattgefunden hat. Und jetzt ist halt irgendwie, kommt Ginny halt von ihrer Exkursion ins Hexenhaus zurück nach Hause und verzichtet erstmal darauf, noch zur Uni zu gehen an dem Tag. Weil sie irgendwie, sie hat die Nacht durchgemacht, also kann man ihr nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Und am nächsten Tag geht sie dann halt noch irgendwie zur Uni und dann nachmittags kommt dann Emma vorbei. Genau. Und da habe ich gestern 450 Worte geschrieben in 3 Runden und heute nochmal 520 bisher. Und das ist für mich enorm viel. Und ich bin gerade total geflasht. Und dann habe ich auch noch eben, weil ich hatte die Szene, wo sich Emma und Ginny halt unterhalten, ich war mir so sicher, dass ich die von Hand vorgeschrieben hatte. Und dann habe ich nachgesucht und habe sie aber irgendwie nicht gefunden. Und jetzt vorhin schlage ich mein Notizbuch auf, gucke aufs Inhaltsverzeichnis, sehe, da ist doch diese Szene und blätter hin und ja, okay. Es ist eine Fortsetzung von einem Zettel. Und diesen Zettel habe ich keine Ahnung, wo der ist, aber auf diesem Zettel stand jetzt auch noch nicht so mega viel drauf. Also, das war irgendwie nur, keine Ahnung, die ersten 10 Minuten von dieser Szene, wo jetzt irgendwie nicht besonders viel geredet wurde und wo ich auch noch wusste, was da irgendwie ich mir ursprünglich ausgedacht hatte. Ja, und jetzt kann ich erstmal wieder so ein bisschen abtippen und dann gucken, ob ich das behalte und so. Ja. So ist das.
Auch wieder so ein Grund, ne, warum ich halt manchmal ganz froh bin, dass ich erst gar nicht versuche, mir irgendwas auf Zetteln zu notieren, weil ich inzwischen genau weiß, dass die irgendwie im Zweifelsfall im Staubsauger landen oder in irgendeinem Haustiermagen oder in den schwarzen Tiefen meiner Tasche, aber mit Sicherheit nirgendwo, wo ich sie wiederfinde.
Ja, ich meine, ich liebäugle schon auch so ein bisschen damit, mir irgendwann mal Digital Ink Tablet irgendwie zu besorgen, wo du halt deine Notizen handschriftlich machen kannst, das aber halt digital gespeichert ist. Und was mich noch davon abhält, ist, dass für mich die Zettelwirtschaft schon auch einen großen Mehrwert hat, weil ich halt diverse Zettel nebeneinander legen kann. Und das geht halt nicht, wenn du irgendwie so ein digitales Ding hast, das halt diese eine Anzeigeoberfläche hat und mehr nicht. Und ja, das ist, ich meine, ja, manchmal verliert man Zettel, aber ich habe eigentlich mittlerweile ein ganz gutes System, um irgendwie meine Zettel unter Kontrolle zu halten. Und wenn ich da jetzt nochmal irgendwie kräftig nachsuchen würde, würde ich ihn vielleicht sogar auch noch wiederfinden. Ich meine, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich ihn aus Versehen in die Abgehakt-Schublade getan, in der ich Zettel aufbewahre, die abgegrast sind, wo nichts mehr draufsteht, das ich noch brauche, weil alles, was draufsteht, durchgestrichen ist. Ja, aber nee, so analog, das hat für mich, hat das schon auch einen Mehrwert, so Notizen zu machen.
Naja, und du hast ja auch extra einen fancy Stift gekauft, von daher wäre es ja jetzt schade, wenn man den nicht benutzen würde, oder?
Naja, es ist jetzt nicht so, als würde ich außerhalb vom Notizen machen so überhaupt nicht von Hand schreiben. Aber ja, du hast schon recht, er würde dann deutlich weniger Nutzung erfahren, als das bisher der Fall ist. Und ja, nee, ich schreibe auch einfach gerne von Hand. Ich denke anders, wenn ich von Hand schreibe. Und das ist, ja, ist einfach ein integraler Bestandteil meines kreativen Prozesses und meines Sortierungsprozesses. Und ja, oh, vor allem um Sachen zu sortieren. Weil ich habe die Rohversion vom Prinzip der Schönheit, wo ich das geschrieben habe. Nee, da hatte ich auch schon DIN A4 Zettel zwischendurch. Ja. Ich habe immer wieder auch mal Sachen auf DIN A4 gemacht. Und halt jetzt bei der Überarbeitung vom Prinzip der Schönheit, vor allem so in den letzten 3, 4 Jahren, Ja, habe ich sehr viel auf DIN A4-Zetteln auch gemacht. Also ich habe so einen kompletten, weißt du, so ein, wie viele Blätter haben die immer? Irgendwie 100? Diese Standard-Notizblöcke habe ich einen komplett platt gemacht. Nur für Prinzip der Schönheit. Und habe da schon auch das DIN A4-Format zu schätzen gelernt. Weil ich vorher habe ich immer nur mit DIN A5 gearbeitet. Ja doch, DIN A5 gearbeitet. Und habe festgestellt, beides ist gut. Manchmal ist es gut, eine Szene auf einem DIN A4-Zettel zu schreiben. Aber halt vor allem für Notizen, für so Problemlöserei ist es ganz nett, mehr Platz zu haben und sich so ein bisschen ausbreiten zu können und so. Ja.
Ja, ich wühle ja immer mal wieder in meiner Kiste, wenn ich wenn ich das für Videos brauche. Ich habe ja bei YouTube irgendwie angefangen, so Background-Videos zu machen, ne? So The Good, The Bad and The Funny über meine Bücher. Und bisher habe ich nur den Rosenfriedhof und die Versammlung gemacht. Aber das war halt teilweise auch schon ganz lustig, weil ich bin halt beide Male dann irgendwie in meine Archivkiste gegangen und habe halt da nach den handschriftlichen Notizen und den ausgedruckten Korrekturabzügen und irgendwie sowas gesucht. Für Elysion kann ich das bestimmt, also zumindest für den ersten Teil, kann ich das bestimmt auch noch machen, weil ich glaube, die Mappe, wo ich irgendwann 2014 irgendwie mal so die ersten Dinge notiert habe und so, die gibt es bestimmt auch noch. Aber ich fürchte, je weiter wir in die Zukunft kommen, desto weniger kann ich irgendwie sowas in die Kamera wedeln. Da kann ich dann halt nur noch sagen, hier ist mein Scrivener-File. Sieht es nicht schön aus? Ist es nicht schön aufgeräumt mit seiner Baumstruktur und seinen Unterdateien? Ist es nicht fein? Also, ne, so ein bisschen so für das Oldschool Archiving und so und so für das kamerawirksam irgendwie rumwedeln mit Papier, war meine vergangene Schaffensphase wahrscheinlich schon besser. Wobei wir uns letztens tatsächlich auch noch mal über Speech to Text unterhalten haben, also im Forum, weil es ja offensichtlich auch eine weit verbreitete kreativen Krankheit ist, dass man schon mal Probleme mit den Händen hat in vielerlei Hinsicht. Ne, also Sehnenscheidenentzündung oder Fingerschmerzen oder Arthritis oder sonst irgendwas. Und ich fand's halt ganz lustig. Ich habe dann halt nochmal erzählt, ich hab ja versucht, damals irgendwie mit Speech to Text irgendwie so ein bisschen rumzuhantieren, als ich meine beiden Stahlschienen für irgendwie 6 Wochen tragen musste mit meiner beidseitigen Sehnenentzündung. Das war ja damals nicht ganz so erfolgreich. Jetzt muss man allerdings sagen, damals ist tatsächlich, glaube ich, auch schon wieder 10 Jahre her. Und die Software hat sich mit Sicherheit seitdem sehr viel weiterentwickelt und die Qualität der Spracherkennung hat sich mit Sicherheit sehr viel weiterentwickelt. Von daher möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass meine damaligen Erfahrungen halt irgendwie repräsentativ sind. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich, also selbst damals schon, fand ich irgendwie das nachher Korrigieren von dem Text gar nicht mal so schlimm. Was ich halt nervig fand, war Satzzeichen mitsprechen. Das habe ich mir halt irgendwann geschenkt, weil das fand ich halt nervig. Und ich habe halt festgestellt, so meine Gedanken in Reinform zu diktieren, fällt mir halt sehr schwer. Also so zu diktieren, wie ich es nachher auch ausformulieren würde. Halt so in Zero-Draft-Form, ne, so detailliertere Szenennotizen und so, weiß ich nicht, Charakter A geht zum Fenster, dann sagt er das, Charakter B antwortet das, also auch so wörtliche Rede und sowas, das fand ich jetzt nicht so schwierig zu diktieren, aber halt so Beschreibungen und sowas, so, ne, so arbeitete mein Hirn halt einfach nicht. Aber wir sprachen jetzt letztens nochmal darüber, dass es natürlich auch so war, dass ich nicht wirklich lange und ausgiebig versucht habe, diesen Skill zu entwickeln.
Mhm.
Also ich glaube schon, dass es auch eine Fähigkeit ist, die man trainieren kann. Ich habe das dann irgendwann gelassen, weil ich irgendwann feststellte, okay, ich kann zumindest mit 3 Fingern an jeder Hand irgendwie so ein bisschen tippen, auch in den Stahlschienen. Und dann hat mir das gereicht für die paar Wochen, die ich das brauchte. Aber wir sprachen jetzt halt irgendwie so darüber, ne, so wenn man halt irgendwie tatsächlich irgendwie chronische Beschwerden und sowas hat.
Mhm.
Und halt immer wieder mal Beschwerden. Bei mir ist das ja zum Glück seitdem nie wieder aufgetaucht. Und war wahrscheinlich auch sowieso eher ein psychomatisches Symptom meines Burnouts. Aber lass uns dieses Kaninchenloch nicht irgendwie besteigen.
Okay.
Trotzdem war ich halt der Meinung, wenn man sich mit sowas beschäftigen möchte, kann man da wahrscheinlich besser drin werden. Und ich glaube, theoretisch, wenn ich in der Situation wäre, mir jetzt wieder überlegen zu müssen, entweder wochenlang zu pausieren oder halt zu üben, wie man Text diktiert, dann würde ich wahrscheinlich lieber üben, wie man Text diktiert. Weil sonst bist du voll rammdösig. Also das war halt die Erfahrung, die halt jemand im Forum schilderte, dass sie ja meinte, so, oh, mit diesem Zweifinger-Suchsystem, wenn ich die eine Hand nicht benutzen soll und so, dann sind meine Gedanken irgendwie schon bei 5 Sätze weiter und ich komme irgendwie überhaupt nicht hinterher und das ist total ätzend. Und dann habe ich gedacht, ja, das verstehe ich. Also an dieser Stelle würde ich dann spätestens versuchen, mich mal so im Diktieren zu üben. Sie meinte dann aber so, nee, Speech-to-Text-Programme verstehen mich nicht, weil mein Dialekt ist zu stark. Was mich dann jetzt natürlich wieder sofort in dieses sofort in diese Denkschleife geführt hat, so, gibt es Dialekt Speech-to-Text Programme? So ein Sächsisch zu Hochdeutsch Programm oder so? Vielleicht nicht, aber ich fand die Vorstellung ganz lustig. Ich weiß auch nicht, ob es um Sächsisch ging, by the way. Das war halt nur so, das war halt nur das Erste, was mir einfiel. Ich glaube, so richtig aus dem Gekröse Bayerisch zu Hochdeutsch wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt, weil die Leute verstehe ich auch nicht.
Ja, geht mir ähnlich.
Und das Allerschlimmste ist, meine französischen Kollegen in Bayern, die jetzt Deutsch mit bayerischem Akzent lernen und dabei auch noch französischen Akzent haben.
Oh Gott.
Das ist ein Uncanny Valley, das möchte man nicht betreten. Ich sage das nur.
Ist es eine Sprache? Ist es eine Kehlkopfentzündung? Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, aber es ist, es ist ein bisschen schwierig. Aber siehst du mal, dann hast du doch eigentlich schon relativ viel getan. Ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommst, du hättest gar nichts gemacht.
Nee, es ging nicht darum, dass ich nichts gemacht habe. Es ging darum, dass es darüber nicht viel zu erzählen gibt.
Ach so.
Weißt du?
Naja.
Weil das war jetzt so, ja, ich habe geschrieben und dann habe ich überarbeitet und dann habe ich geschrieben.
Und ja gut, aber das ist quasi das, was wir in 3/4 unserer Workshop-Folgen erzählen, oder? Weil das ist irgendwie so das, wie so Bücher entstehen. Man schreibt was und dann überarbeitet man das und dann schreibt man was anderes und dann überarbeitet man das.
Das ist schon klar, aber gewöhnlich sind halt noch so irgendwelche Erkenntnisse dazwischen oder irgendwie. Ich meine, ich kann jetzt natürlich noch erzählen, dass ich so ein bisschen was Ginny's Dispos angeht, so ihre Persönlichkeit und so noch so einiges dazugelernt habe beim Überarbeiten und da so ihre Gedanken, bevor sie da zu diesem Blutzauberritual geht, habe ich nochmal deutlich umgestellt und da noch eine andere Problemstellung reingebracht, beziehungsweise die Problemstellung, die ich vorher drin hatte, die so ein bisschen vage, platzhalterisch war, irgendwie so, ja, sie hat keine Ahnung, was sie denken soll und das ist irgendwie, und jetzt ist sie emotional in Aufruhr und bla, weißt du, das war so generisch, so, es ist was Komisches passiert, oh, sie ist emotional in Aufruhr. Habe ich jetzt dadurch ersetzt, dass es halt konkret ist, dass sie irgendwie jetzt so mit Worten und konfrontiert ist, die irgendwie ihr Leben lang so überhaupt keine Bedeutung hatten. So Mutter, Schwester, Zuhause, das war irgendwie Fremdworte und so. Und die muss sie jetzt auf einmal mit diesen Gesichtern verbinden. Also Mutter, Schwester, die ihr irgendwie auch fremd sind und die sie irgendwie so jetzt zum ersten Mal sieht und dann zu Hause irgendwie mit diesem komischen Ort verbinden, der schon irgendwie sich vertraut anfühlt, aber keine Ahnung. Und das ist halt, was ihr zu viel ist, dass irgendwie da, und dass sie sich selbst halt auch, dass es auch für sie so ein Moment der Entfremdung ist, weil es halt nicht nur so ist, dass da jetzt diese Leute sind, die irgendwie sie mit den Worten Schwester und Mutter bezeichnet, sondern sie sich selber jetzt auch mit den Worten Schwester und Tochter bezeichnen muss. Weil das war vorher, war sie halt, sie war niemandes Schwester, sie war niemandes Tochter, weil sie halt ihre Eltern nicht kennt und ihre Pflegefamilien waren irgendwie, da hat sie schon lange irgendwie aufgehört, sich irgendwelche Illusionen darüber zu machen, dass sie jemand da irgendwie mögen könnte oder irgendwie aufrichtig willkommen heißen könnte oder so. Und das ist halt ein totaler Moment der Selbstentfremdung. Was mir sehr gefällt, also weil Lovecrafts Problem ist ja, dass ihm irgendwie sehr viele Dinge fremd findet und ihm sehr viele Dinge, die fremd sind, auf eine ganz bestimmte Art und Weise Angst machen. Und
ja.
Ne? Und diese.
Das ist teilweise ein bisschen erbärmlich, möchte man sagen. Also ja. nur weil er halt irgendwie, ne, weil er halt irgendwie seine Angstgefühle so wenig reflektiert, dass daraus dann irgendwie Rassismus geworden ist.
Genau.
Möchte ich jetzt das Wort erbärmlich benutzen. Wäre er ein bisschen reflektierterer Mensch gewesen, hätte ich fast Mitleid mit ihm gehabt.
Ja, vielleicht. Aber und es ist halt so, dass Lovecraft ist halt irgendwie, da ist so, oh mein Gott, die haben eine dunkle Hautfarbe, diese Leute. Oh mein Gott, die sprechen einen Dialekt, den ich nicht so ganz verstehe. Oh mein Gott, deren Essen riecht komisch. Ja, so auf dem Niveau beschäftigt sich das. Ja, ja. Und wenn man ihm irgendwie erklärt hätte, was Transgender-Menschen sind, hätte er davor wahrscheinlich auch sehr große Angst gehabt.
Wahrscheinlich, wenn nicht sogar sein Kopf explodiert wäre.
Möglich, durchaus möglich. Und in meiner Version ist es halt so, dass Fremdheit sowas ist, das irgendwie sehr viel mit einem selber zu tun hat. Ne, weil bei Lovecraft ist das halt so nach außen hin so, diese Leute sind fremd, die, was ich sehe, ist irgendwie, damit kann ich nichts anfangen, das ist irgendwie so was Bedrohliches, das so von außen kommt. Und meine Version der Fremdheit ist so ein, ich bin in mir drin und finde aus mir innen heraus keinen Anknüpfungspunkt daran. Weißt du, und das ist so eine Umkehrung der Richtung und eben diese Selbstentfremdung, das ist halt so ein Auseinandersetzen von, oder ein sehr stark, also die Selbstreflexion, die bei Lovecraft fehlt, ist halt das Element, in dem diese Fremdheit in meiner Version verhandelt wird.
Okay.
Und ja, das ist auch noch so ein Punkt. Siehst du, habe ich doch noch was erzählen. Du hattest wieder recht, Ela. Ich hatte doch noch was zu erzählen gehabt. Und über diese Sache, dieses Reinbringen von Fremdheit und Selbstentfremdung war so ein wichtiger Punkt, um so noch Tiefe in Ginny reinzubringen. Weil ich meine, ich habe jetzt in vielen Folgen Jetzt vor allem im vergangenen Jahr, weil den Anfang dieses Jahres habe ich ja vor allem mit dem Drehbuch zu tun gehabt und eigentlich nicht wirklich viel über Eldritch geredet. Aber davor hatte ich halt schon so mehrere Punkte oder Stellen, wo ich gesagt habe, so, ja, jetzt bin ich Ginny näher gekommen, jetzt verstehe ich Ginny besser, es läuft jetzt auch langsam besser und kommt langsam irgendwie in Fahrt und langsam bin ich irgendwie eingegroovt. Und das war halt wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da ist jetzt noch eine neue Tiefe dazugekommen. Und da ist jetzt ja halt einfach ein Platzhalter, ein nichtssagender Platzhalter, durch was ersetzt worden, das spezifischer für Ginny ist und das irgendwie tatsächlich was mit ihr zu tun hat und eben kein Platzhalter ist. Und ich bin aus dieser Szene jetzt rausgegangen mit dem Wissen, dass diese Dispo ist noch nicht komplett. Weil ich meine, manchmal geht man ja aus einer Szene raus und hat so das Gefühl, so ja, das passt so. Ne? Auch wenn man irgendwie gerade erst am Anfang ist, hat man das Gefühl, das passt so. Und da aus der Szene bin ich rausgegangen mit dem Gefühl, nee, das passt noch nicht so wirklich. Aber auch mit dem Wissen, dass ich jetzt noch nicht weiß, was daran nicht passt. Und dass ich das erst noch rausfinden muss in den späteren Kapiteln. Und ich meine, dieses Schreibgefühl habe ich auch bestimmt in irgendeiner Folge schon mal erzählt. Dass ich das so hatte, dass ich da jetzt eine Ungewissheit stehen lassen muss. Und ja, aber es ist eine Ungewissheit, über die ich mir bewusst bin und von der ich weiß, dass ich die jetzt nicht auflösen kann, indem ich mich irgendwie hinsetze und rumanalysiere und analysiere und analysiere und analysiere, sondern die ich auflöse, indem ich weiterschreibe und mehr über Ginny erfahre und dann später zurückgehen kann, wenn ich mehr Informationen habe und mehr habe, dass ich irgendwie dann analysieren könnte, um eben diese Dispo so fertig tatsächlich irgendwie noch weiterzuentwickeln. Und ja, weil ich meine, ich habe noch nicht mal wirklich den ersten Satz, den ersten Akt dieser Geschichte fertig. Das heißt, da in irgendeiner Form von irgendwas von fertig zu reden, ist völlig, völlig unsinnig. Ja, aber genau.
Jo.
So.
Jo.
Und du?
Ich bin immer noch nicht fertig, das Drehbuch zu lesen. Das hatte ich ja irgendwie schon angekündigt. Ich bin sehr weit gekommen und dann fing halt irgendwie das Camp Nano an und dann ist das leider irgendwie so ein bisschen so ein bisschen hinten runtergefallen.
Das ist total in Ordnung. Solange du nicht in der Zwischenzeit irgendwie wieder alles vergessen hast, was vorher passiert ist.
Nein, ich habe nicht vergessen, was passiert ist. Ich weiß auch noch ganz genau, wo ich bin. Ich weiß auch noch die beiden größeren Fragen, die sich mir stellten im Feedback und bin jetzt mal gespannt auf das neue Ende.
Nice.
Weil, ne, so vor, so, weil ich halt irgendwie denke, so Dinge irgendwie zu sagen, bevor ich das neue Ende gelesen habe, sind vielleicht irgendwie ein bisschen verfrüht, weil ich ja erstmal gucken will, worauf es hinausläuft.
Aha.
Dass ich erstmal gucken muss, worauf es hinausläuft, ist halt sowieso irgendwie ja so das Thema, weil, ne, wir haben ja Camp Nano und ich habe ja angefangen mit Rohfassung 5.
Ja,
für 5. Also quasi, ne, so die Einleitung vom Vlog war, es ist da der Anfang vom Ende.
Aha.
In dieser Dramatik, weil das natürlich auch wieder irgendwie so dieses kleine zwischendurch, naja, nicht zwischendurch, aber ne, so dieses kleine experimentelle Projekt, worauf ich halt irgendwie voll Bock hatte, sich jetzt natürlich auch schon im dritten Jahr seiner Saga befindet.
Oha.
Ja, aber eigentlich wollte ich anfangen, diesen Jahres anfangen, die 5 Dinger zu veröffentlichen. Jetzt bin ich Mitte des Jahres dabei, das 5. Ding überhaupt erst zu schreiben.
Aber Ela, 5 Bücher in 3 Jahren.
Ja, ich hatte ja vor, dass das so Novellen werden. Weißt du, mein ursprünglicher Plan war, dass die halt, dass das halt quasi ein Buch halb so lang ist, wie es jetzt ist.
Aha.
Und dann wäre das schon wieder realistischer gewesen.
Das stimmt.
Weil wenn jedes Buch nur halb so lang wäre, wie es wäre, dann hätte ich auch nur halb so lang gebraucht.
Ja, das ist wahr.
Wie das immer so ist. Nein, also es war so ein bisschen schwierig in den ersten Apriltagen. Ich hatte wieder so ein bisschen so dieses rostige Kupplung. Gefühl, weil ich natürlich dann auch feststellte beim Blick auf mein Word-Count-Tracker-File, dass ich das letzte Mal aktiv irgendwie was geschrieben hatte im Nano, also im November.
Okay.
Und danach jetzt tatsächlich halt, also gut, Dezember ist ja prinzipiell immer eher so ein Monat, wo man so ein bisschen rumpimmelt und so, also zumindest bei mir. Aber ne, so Januar, Februar, März eigentlich nur mit Überarbeiten beschäftigt war. Und die Überarbeitung von Teil 1, da habe ich ja letztes Mal von erzählt, die war halt auch relativ aufwendig. Teil 2 nicht mehr ganz so, aber schon auch noch, weil natürlich die ganzen Dinge, die man in eins geändert hat, dann irgendwie zumindest in der charakterlichen Interaktion und sowas irgendwie immer weiterverfolgt werden müssen. Und dann musste ich halt 3 und 4 auch noch mal lesen, weil ich halt dachte, jetzt muss ich das ja auch irgendwo überall durchziehen, weil sonst hilft das ja alles nichts. Ja, dann kam halt zwischendurch noch so ein bisschen Beta-Feedback zu Teil 2 dazu, was ich allerdings erstmal so ein bisschen zur Seite legen musste, weil ich schon merkte, so in der Auseinandersetzung, okay, damit kann ich mich jetzt gar nicht beschäftigen. Mein Kopf ist jetzt irgendwie dabei, Teil 4 zu überarbeiten und Teil 5 zu schreiben. Ich kann jetzt nicht schon wieder, ne, über irgendwas nachdenken, was wir in Teil 2 gemacht haben. Das geht jetzt gerade nicht. Das muss jetzt warten. Vor allen Dingen auch, weil ich halt natürlich immer so ein bisschen drauf achten muss. Ich glaube, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass ne, man halt auch Feedback immer so ein bisschen lesen muss, wie was ist das Feedback hinter dem Feedback? So ungefähr. Und wenn ich halt irgendwie feststelle, so, okay, die Rückmeldung ist halt so, ja, aber ne, so dieser Plotpunkt interessiert mich nicht oder dieser Charakter interessiert mich nicht, warum lässt du den nicht weg? Und ich mir dann denke, so, ja, will ich aber nicht. Dann ist das natürlich erstmal unhilfreich, weil, ne, so, daraus wird halt kein Schuh. Und dann müsste man wirklich in medias res gehen und sich halt wirklich angucken, warum interessiert dich dieser Charakter nicht? Na, weil es ist ja nicht damit getan, dass ich diesen Charakter gerne da drin hätte und dass der Charakter aber diese spezielle lesende Person nicht interessiert hat. Sondern man muss halt so ein bisschen gucken, kann man da irgendwo einen Kompromiss finden? Ich musste mich allerdings dann auch nochmal so ein bisschen, und das war dann tatsächlich auch relevant für die Überarbeitung von Teil 4, weswegen ich das dann auch da an der Stelle nochmal getan habe, damit beschäftigen, was meine persönliche Einstellung und Intention zu Spannung und Interesse ist, beziehungsweise Plot und Story. Weil ich halt relativ viel Feedback bekommen habe. Das war bei der Beta-Runde von Teil 1 auch schon so. Ich habe halt sehr viel Feedback bekommen zu Plotpunkten. Und das Feedback zu den Plotpunkten war größtenteils positiv, das Feedback zu den Charakterinteraktionen größtenteils nicht, weswegen, ne, ich das halt nochmal so ein bisschen runder machen musste. Jetzt bei Teil 2 war halt nicht so ein plotlastiger, so ein plotlastiges Gedöns, aber gerade deswegen ist es halt interessant zu sehen, wenn, ne, wenn halt so der Eindruck entsteht, so ja, aber dadurch, dass ich halt nur Blanche als Erzählerin habe, passieren halt immer auch Dinge im Plot, an denen sie nicht direkt beteiligt ist. Und das war in Band 1 noch relativ moderat, weil sie da mehr oder weniger so ein bisschen auf sich alleine gestellt war, in allem, was sie so tat. Zieht sich aber in den Folgebänden wie so ein roter Faden immer weiter durch. Es passieren halt Teile der Geschichte, weil die Antagonisten irgendwas machen, weil ihre Verbündeten irgendwas machen, bei denen sie nicht anwesend ist. Das heißt, wo der Ich-Erzähler einfach nicht mit dabei ist. die aber trotzdem natürlich einen Einfluss haben auf das, was passiert. Und dann war halt schon so im ersten Teil so ein bisschen die Rückmeldung, so ja, willst du nicht noch eine zweite Erzählperspektive machen? Damals ging es halt noch um Frederik, ob der eine eigene Perspektive kriegt, wo ich halt dachte, nö. Mhm. Aus verschiedenen, auch plottechnischen Gründen, nö. Mhm. Aber auch sonst, nö. Und ne, dann war es so, ja, aber hier könntest du doch mindestens noch eine Perspektive für Madame machen und eine Perspektive für Marie und hier und da und dort. Mhm. Wo ich dann dachte, so ja, aber das ist ja nicht das, was ich wollte. Mhm. Also zum einen finde ich es schwierig, dann müsste ich den ganzen Ich-Erzähler umschmeißen, weil 5 verschiedene Ich-Erzähler kannst du nicht bringen.
Ja.
Also kannst du vielleicht schon, will ich aber nicht.
Mhm.
Weil mir sind schon 2 zu viel. Und musste mich halt so ein bisschen selber hinterfragen, was diese Entscheidung angeht.
Mhm.
Und bin aber weiterhin der Meinung, dass dieses ganze Gedöns aus Blanches Perspektive zu erzählen, die Geschichte für mich nicht uninteressanter macht.
Mhm.
Die Sache ist, für Leute, die halt vor allen Dingen sehr viel Action lesen wollen, kann das teilweise natürlich frustrierend sein, wenn sie an verschiedenen Stellen einfach feststellen, so, naja, okay, aber während halt draußen die Action stattfand, war Blanche an diesen Pfahl gekettet. So. Ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, aber damit man versteht, was ich meine. Aber mich persönlich stört das nicht so sehr, weil ich persönlich irgendwie immer finde, so ja, okay, natürlich kannst du noch 3, 4, 5 verschiedene Action, Jump and Run, Plotpunkte in eine Geschichte machen. Das macht die meisten Geschichten für mich aber nicht besser.
Mhm.
Und deswegen würde ich nicht nur, um das tatsächlich zu zeigen, eine zweite Erzählperspektive einbauen in ein Buch, von dem ich der Meinung bin, dass es keine zweite Erzählperspektive haben sollte, weil ich das verwirrend finde. Sondern was für mich halt wichtig ist, sind halt so die Szenen, in denen wir dann den Fallout dieser Action erleben und an dem ist Blanche normalerweise beteiligt. Das heißt, so der emotionale Impact ist schon vorgesehen. Ob ich den immer gut umsetze, ist dann debatable. Ne? Da muss ich dann natürlich drauf achten, dass das dann auch so ist. Aber es ist mir prinzipiell erstmal nicht so wichtig, dass wir jede einzelne Action-Sequenz zu sehen kriegen.
Ja.
Wird das irgendwelchen Leuten nicht gefallen? Wahrscheinlich schon. Muss man damit leben? Wahrscheinlich auch.
Ich meine, ich habe jetzt natürlich nicht so die Einsicht da rein, was für Action-Sachen das so sind, aber die Spannung davon kann man ja schon auch transportieren, wenn man nur eine Ich-Erzählerin hat, weil wenn Blanche irgendwie weiß, dass die Leute, an denen ihr was liegt, in Gefahr sind und sie irgendwie tagelang irgendwie auf Nachrichten von ihnen wartet oder so, kann man ja diese Spannung mit reinbringen. Und ich meine, an sich hält dich ja auch nicht wirklich viel davon ab, dann wenn sich Blanche und Marie irgendwie wieder begegnen, dass Marie ihr irgendwie sehr, sehr körperbetont irgendwie erzählt, was denn da passiert ist. Ich meine, das wäre zum Beispiel was, das, wenn du wolltest, du unter Umständen einbauen könntest, dass Marie halt ihr sie darf nicht wirklich über ihre Missionen erzählen, was da irgendwie inhaltlich vorgeht, aber sie kann ja irgendwie von irgendwelchen Kämpfen erzählen oder von irgendwelchen, ja, Jump-and-Run-Sachen und da so ein bisschen ihre eigene Heldengeschichte Blanche erzählen, die irgendwie da sitzt und Mund und Nase aufreißt und irgendwie ganz besonders begeistert ist, wenn Marie irgendwie ihre Degenkämpfe irgendwie nachspielt oder so.
Ja, so ungefähr. Also, ne, wie gesagt, ich habe mich halt so ein bisschen damit beschäftigt. Im zweiten Teil ist das jetzt mit Sicherheit noch ausbaufähig. Da werde ich dann dazu kommen, wenn ich wenn ich das restliche Beta-Feedback gesammelt habe und dann halt an die Überarbeitung gehe. Aber es war für mich ja trotzdem wertvoll, das zu reflektieren,
Ja.
weil halt Teil 4 an sich, also zumindest das Ende von Teil 4 ist halt sehr actionbetont. Und da bewegen sich Marie und Blanche halt getrennt voneinander durch ein relativ unübersichtliches Schlachtfeld, also Kampfgedöns. So. Und ist jetzt wenig spoilerig, weil es ist so kryptisch, damit kann keiner was anfangen. Und weil ich halt das schon so im Hinterkopf hatte, dass ich halt dachte, so, naja, okay, Marie macht halt sehr viele Dinge, während Blanche halt nicht da ist, muss zumindestens halt der Impact halt irgendwie spürbar werden und habe dann noch so ein bisschen Wert darauf gelegt, dass das dann auch passiert. Also das genau, was du sagst, dass halt Marie noch mal irgendwie so rekapituliert, ne, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass man jetzt irgendwie vor diesen Scherben und dieser Zerstörung und diesen vielen toten Menschen steht. Und wie das sie mitnimmt und wie das dann halt irgendwie bei Proxy dann halt natürlich auch Blanche mitnimmt, der das nicht egal ist. So. Und das fand ich halt auf jeden Fall schon mal ganz interessant, weil ich finde, es ist auch immer, also ich finde Feedback auch dann immer ganz besonders wertvoll, wenn es dich zum Nachdenken bringt darüber, warum du eine gewisse Entscheidung getroffen hast. Selbst wenn du dann den eigentlichen Vorschlag, den vordergründigen, ne, so bau doch eine zweite Erzählperspektive ein, nicht umsetzt. Aber zumindest habe ich mich noch mal sehr intensiv damit auseinandersetzen können, warum ich das nicht will und warum ich der Meinung bin, dass das Interesse an den Charakteren nicht gestört wird dadurch, dass wir nicht jede ihrer Handlungen mitbekommen, solange es halt so ist, dass halt die Auswirkungen von den Dingen, die passieren, halt irgendwie spürbar sind. Das fand ich halt wiederum, das fand ich halt irgendwie schon mal irgendwie sehr, sehr zufriedenstellend. Ne, es ist halt so. Natürlich ist es auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch eine Kompromissfindung, aber ich finde irgendwie so vieles an Beta-Feedback und Testlese-Feedback ist halt so eine Übung in Kompromissfindung. Du hast halt so eine Vision von der Geschichte, wie sie ist, und dann bekommst du halt Feedback, das dir sagt so, ja, aber diese, jene und welche Dinge funktionieren aber für mich nicht. Und dann, ne, tritt man halt in so eine Art Verhandlungsprozess mit sich selber ein, um zu gucken, wo man vielleicht irgendwie sich in irgendeiner Form in der Mitte treffen kann. Und im besten Fall sollte es dann am Ende so sein, dass man mit diesem goldenen Mittelweg am Ende irgendwie glücklich ist. Auch wenn man jetzt halt leider sagen muss, so ja, okay, aber den vordergründigen Vorschlag habe ich jetzt nicht umgesetzt.
Ja.
Das werden wir dann vielleicht auch nochmal durchexerzieren, wenn wir die Feedback-Runde zum Drehbuch machen.
Ja, ich bin gespannt.
Sollte es denn dann noch so sein, dass ich irgendwie meine zwei großen Fragezeichen für das Worldbuilding irgendwie nicht in dem neuen Ende aufgelöst finde, dann werden wir wahrscheinlich auch da wieder in die Situation kommen, dass ich dir sage, wie ich das schreiben würde. Und dann denkst du dir so, ja, aber das ist hier nicht dein Baby. Und dann müssen wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Aber das ist ja auch schön. Deswegen macht man das ja auch.
Ja, auf jeden Fall. Also sag mal, kurze Nachfrage, weil ich habe ja, ne, ich habe jetzt die Beta beziehungsweise Alpha, du hast ja sehr viel sehr neu geschrieben, an Buch 1, das habe ich ja jetzt durch. Und dann hatte ich dich gefragt, wo ich dann jetzt weiterlesen soll. Und du hattest gesagt mit Buch 2. Aber so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, bist du mit Buch 2 hast du da das Beta-Feedback noch gar nicht eingearbeitet?
Nee, das ist aber Buch 2 war ja auch, also Buch 2 habe ich ja deine Alpha-Kritik eingearbeitet. Deswegen ist das ja jetzt gut und richtig, dass du, du jetzt die Beta-Version liest.
Okay, gut. Okay, ich war nur irgendwie verwirrt, weil ich hatte irgendwie drauf, dass ich jetzt Buch 3 lese und Buch 1 war nur so ein kleiner Zurücksprung wegen dem, aber okay. Ja.
Nee, also wie gesagt, da ich ja nach unserer Alpha Buch 2 auch nochmal signifikant überarbeitet habe, halt auch nach der Beta von 1, fand ich das durchaus relevant.
Okay.
Dass du das jetzt in Reihenfolge, weil ich weiß nicht, ob ansonsten Buch 3 verständlich ist.
Okay, nee, ist ja kein Problem. Ich war nur konfus und dachte mir, ich frage noch mal ja, nach, konfus. Bevor ich das irgendwie jetzt zu früh lese oder.
Nein, alles okay. Gut. Ich gehe davon aus, dass ich sowieso 30 Jahre mit Überarbeiten beschäftigt sein werde. Also mein vorsichtiger Plan, jetzt sind wir schon so ein bisschen in der Projektion, aber das macht ja nichts. Mhm. Mein vorsichtiger Plan fürs Camp Nano, also diesen April, ist ja 10.000 Worte. Das ist mein April-Ziel, offiziell.
Krass.
Das wäre ja so ungefähr Akt 1. Mhm. Ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass meine Bücher immer länger werden, als ich das so will. Mhm. Und momentan, also ne, zum Zeitpunkt der Aufnahme, sieht das so aus, als käme ich damit ganz gut hin.
Okay.
Und ich habe so ein bisschen versucht, so ein Nebenziel in diesem Nano irgendwie aufzustellen und zu versuchen, nicht im Mai in so ein Nach-Camp-Loch zu fallen.
Ja.
Weil mir das immer passiert. Das passiert mir im Dezember regelmäßig. Ne? Weil selbst wenn du keine 50.000 Worte im NaNoWriMo machst, ist halt trotzdem NaNoWriMo irgendwie. Und es ist ja auch immer schön und alle sind irgendwie gehypt und man ist halt irgendwie total motiviert und bla. Mhm. Und im Dezember finde ich das jetzt auch gar nicht so schlimm, weil im Dezember ist halt sowieso irgendwie Essen, Schlafen, Wiederholen Zeit. Von daher ne, ist das wunderbar. Aber ich wollte jetzt einfach mal probieren, ob es funktioniert, wenn ich so ein bisschen versuche, mit den Energielimitationen, die mir mein Körper in den letzten Jahren so auferlegt hat, einfach so umgehe und die mal so akzeptiere und in meine Arbeitsroutine halt irgendwie einbaue, anstatt sie immer zu ignorieren und mir zu denken, aber du musst doch genauso funktionieren, wie als du 20 warst. Mhm. Ob es mir dann gelingt, einfach kontinuierlicher zu arbeiten und halt nicht den Nano durchzupowern und dann im Mai quasi nichts zu machen, wie das immer so ist, sondern halt so einen kontinuierlichen Fortschritt zu erzielen und dann im Juli-Camp vielleicht mit dieser Rohfassung fertig zu werden. Das wäre tatsächlich einigermaßen realistisch, wenn ich einigermaßen konstant arbeiten könnte.
Was hast du dir denn da überlegt?
Ja, zu wenig konkrete Dinge habe ich schon festgestellt, okay. Weil ich halt einfach nur dachte so, na ja, machst halt so ein bisschen mit Pausendisziplin und so und das ist halt natürlich gleich mal wieder irgendwie so ein bisschen den Bach runtergegangen, weil in dem ersten Tag irgendwie in diesem Monat, wo ich tatsächlich mal so voller Energie und Motivation aufgestanden bin, habe ich dann gleich mal irgendwie 9 Stunden durchgebracht, also natürlich nicht 9 Stunden geschrieben oder so, ne? Aber ich war halt arbeiten und dann war ich, dann habe ich Haushalt gemacht, dann habe ich gekocht, dann bin ich mit dem Hund spazieren gegangen, dann war ich beim Sport und dann wollte ich noch schreiben und dann habe ich das auch noch gemacht und dann habe ich den Rechner ausgemacht irgendwann abends um 11. Und dann habe ich nicht geschlafen, weil mein Bein kaputt war.
Was so. Hast du denn mit deinem Bein gemacht?
Also, ne, auch da mein Körper mich sehr schnell wieder daran erinnert hat, dass das, ne, nur weil man einen guten Tag hat, jetzt halt irgendwie nicht heißt, dass man dass man das Arbeitsvolumen von der ganzen Woche da irgendwie reinstopfen sollte. Weil dann am nächsten Tag nämlich gar nichts mehr geht und man so ungefähr auf dem mentalen Niveau von Gemüse ist. Ja, also ich habe natürlich wieder so ein bisschen Rechnereien angestellt, weil mein Kopf kann zwar nicht kopfrechnen, aber ist trotzdem irgendwie total versessen auf so Zahlen und Durchschnittswerte und so. Und habe ausgerechnet, für den Nano an sich müsste ich jeden Tag 333 Worte schreiben, um zu meinen 10.000 Worten zu kommen innerhalb von 30 Tagen. So. das klang jetzt irgendwie für mich zumindest erstmal so relativ okay. Weil 300 Worte ist so ein Abschnitt, so ein Absatz ungefähr. Normalerweise, wenn ich mich hinsetze und schreibe, geht das ganz gut. Also so ein Absatz. Auch mal zwei, auch mal fünf. So, nicht immer fünf, aber zwei normalerweise schon. Da habe ich mir gedacht, gut, dann musst du ja nicht jeden Tag schreiben nach Adam Riese und Evas Werk. Ne? Funktioniert das meistens nicht, weil an den Tagen, wo ich arbeiten und Sport und, ne, also du hast halt immer so Bausteine. Du musst halt arbeiten, Sport, Hunderunde, Haushalt, schreiben, bla. Und meistens gehen nur so zwei bis drei von diesen Dingen an jedem einzelnen Tag. Also muss man die so ein bisschen mixen und matchen.
Hast du dir mal die Videos von Sarah Cannon angesehen, wie die ihre Arbeitszeit plant? Weil die
sehr ähnlich. Ja, kenne ich.
Okay.
Und, ne, wie gesagt, mich beruhigt tatsächlich Statistik. Und ich kann gut damit arbeiten, mir zu denken, so, ja, okay, dann machst du so alle zwei Tage 600 Worte oder 700. Kommst du mit hin. Und wenn ich das weiß, dass ich so alle zwei Tage 700 Worte schreiben muss, dann setze ich mich oft hin und dann wären es 1000. So. Manchmal, wie das diese Woche war, zwischendurch auch mal so ein Tag, wo eine Szene tatsächlich in einer Sitzung fertig geworden ist. Das waren irgendwie 1400 irgendwas Worte.
Uiuiui.
Aber das floss so raus irgendwie. Und das hatte ich lange nicht mehr. Und das hat auch ganz gut getan, weil manchmal ist es ja so, vielleicht bin das nur ich, aber ne, manchmal ist es ja so, wenn man lange keinen neuen Text mehr geschrieben hat, also außer jetzt neue Szenen für eine Überarbeitung und sowas, das ist irgendwie trotzdem noch was anderes. Wenn man so lange so keine leere Seite mehr füllen musste, so. Ich habe dann immer so ein bisschen unterschwellig die Angst, dass ich das verlerne irgendwie.
Oh, okay.
Also so nicht verlernen, das ist halt nicht so wie so Fahrradfahren verlernen oder so. Ne? Aber so die ersten Tage so wieder reinkommen in Text produzieren, fühlten sich halt irgendwie sehr schwerfällig an. Weil überarbeiten geht halt so viel, also überarbeiten macht mir halt so viel mehr Spaß und überarbeiten geht halt so viel einfacher, weil du hast ja schon was da, mit dem du arbeiten kannst und halt irgendwie neu schreiben und neuen Text zu produzieren, ist halt irgendwie so diesen Lehmklumpen irgendwie zusammenkratzen und gucken, dass da erstmal überhaupt irgendwas steht, mit dem man dann nachher weiterarbeiten kann. Ist manchmal für mich so ein bisschen demotivierend. Und dann fühlt sich das die ersten paar Tage halt auch so an. So, am ersten Tag habe ich halt irgendwie 300 Worte geschrieben, am zweiten irgendwie 500, am dritten irgendwie 600. Ne? Es war Fortschritt zu erkennen, aber es ging halt irgendwie alles relativ träge. Und relativ schwer. Und es fühlte sich sehr nach Handwerk an und nicht nach Kunst. Und sehr nach Arbeit und nicht nach Spaß. Und das ist alles gar nicht schlimm. Und das passiert manchmal. Und man geht damit um und das ist alles gar nicht so, ne? Das ist alles gar nicht so wild. Aber manchmal, wenn das halt so ein bisschen länger dauert, dann denke ich mir so, ach ja, vielleicht ist das einfach so. Dass das jetzt einfach keinen Spaß mehr macht. Dass das nie wieder Spaß macht.
Oh.
Dann leben wir jetzt damit.
Oh.
Und dann ist es immer schön, wenn dann zwischendurch so ein Tag kommt, wo du dir denkst, flüpp, wie ist das denn passiert? Das ist so, das war so schwupps einfach da. Hey, cool. Hat ja doch Spaß gemacht. War ja doch irgendwie geil.
Ja, sehr schön.
Ja. Manchmal ist das so ein bisschen weird.
Hast du denn
mit der Muse und dem Kontrollverlust, den man da manchmal hinnehmen muss?
Ja. Hast du denn feste Pausentage, die du einhältst?
Naja, mehr oder weniger schon, dadurch, dass ich halt an den Tagen, an denen ich zur Arbeit gehe, normalerweise abends nichts mehr mache, weil ich dann einfach müde bin.
Okay.
Ist das dann. Aber ich versuche halt immer so ein bisschen. Ne, ich versuche halt immer so ein bisschen zu, wie ich halt sagte, so zu mixen und matchen. Ne, so zu gucken, was muss ich heute machen, was will ich heute machen und was kann ich heute machen. Ne, das ist dann halt so, was man machen muss und was man machen will, sind diese beiden Sphären und was man machen kann, ist dann irgendwie so, ist dann so der Kreis in der Mitte.
Okay.
So ungefähr. Und das funktioniert ganz gut. Wie gesagt, ich war halt nur irgendwie irritiert über diesen einen Tag, an dem ich nicht müde war. Das ist irgendwie seit anderthalb Jahren nicht mehr vorgekommen, dass ich nicht müde war. Und deswegen war ich wahrscheinlich zu übermütig.
Ja, nee, ich kenne das. Ich kenne das schon auch, als ich irgendwie so, na, es mir eher sehr ungeil ging und ich dann irgendwie dann mal so einen Tag hatte, an dem ich Energie hatte oder vielleicht auch sogar mehrere Tage hintereinander, an denen ich so ein bisschen Energie hatte und dann natürlich das sofort mit vollen Händen um mich geschmissen mit dieser Energie.
Ja, genau.
Und dann rums in die Wand reingerannt.
Ja, ja, so ist das.
Ja, das sieht man, oh, bevor ich mich zu meinem 4-Tage-Arbeit-1-Tage-Pause-Rhythmus mich da reingefunden habe, habe ich vorher auch schon immer mit aufgezeichnet, irgendwie für ein Jahr oder zwei, oder waren es anderthalb oder so? Nee, ich glaube, es waren zwei, mal so aufgezeichnet, wann ich gearbeitet habe und wann nicht. Und bevor ich halt diesen festen Rhythmus hatte, war das irgendwie so, ja, mal 2 Tage gearbeitet, dann Tag Pause, dann 7 Tage gearbeitet, dann 5 Tage Pause, 2 Tage gearbeitet, nochmal 2 Tage Pause und dann wieder 5 Tage gearbeitet, 3 Tage Pause. So dieses, okay, ich hau rein, bis nichts mehr geht. Und dann muss ich mich irgendwie wieder erholen. Und dann haue ich wieder rein, bis nichts mehr geht. Und dann muss ich mich wieder erholen. Und das war irgendwie, das war sehr unbefriedigend. So für mich, weil, ja, wenn man irgendwie an diesem Punkt weiß man halt nicht so wirklich, wie viel Energie man tatsächlich hat. Ne? Hm. Weil das, ne, man hat so dieses natürliche Auf und Ab, aber man kann halt überhaupt nicht abschätzen, wann diese Wand kommt. So. Und vor allem, wenn es dann irgendwie, ne, mal so eine Phase ist, wo man 7 Tage am Stück arbeiten kann, durcharbeitet. Und dann ist man irgendwie für eine, ja, unbekannte Zeitspanne wieder erstmal außer Gefecht gesetzt. Und muss dann irgendwie jeden Tag wieder neu halt sich hinsetzen und gucken, okay, will mein Gehirn heute arbeiten? Nö, okay, kann ich also nichts machen. Und dann am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder. Und das dann halt auch irgendwie manchmal so eine Woche am Stück. Und ja, das ist irgendwie total frustrierend. Und die ersten, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Jahre, keine Ahnung wie lange, ich diesen Rhythmus dann hatte, das war so schwierig, diesen Pausentag zu machen. Es war so lange, dass ich irgendwie immer Pausentag, da war meine Laune scheiße, da war irgendwie alles scheiße, alles einfach nur ein riesiger Haufen Scheiße und die Sonne geht erst morgen wieder auf, wenn ich wieder arbeiten darf und vorher ist hier irgendwie zappenduster und ich möchte jemandem in die Fresse schlagen. Hm. Weil ich irgendwie so unglücklich bin darüber, dass ich nicht arbeiten darf. Und jetzt mittlerweile ist es so, und das hat mir dann auch geholfen, den Pausentag mehr zu schätzen, dass ich so angenehme Dinge mir für diesen Pausentag aufhebe. Also mein Lieblingspodcast, mein Comfort-Podcast, den höre ich nur an Pausentagen. An anderen Tagen gibt's diesen Podcast nicht. Darf ich nicht. Entweder ich arbeite oder ich höre Podcast. Das schließt einander zu 100% aus. Und das hat halt dazu geführt, dass ich mich eben schon auf meinen Pausentag freue. Und so habe ich mir, weil das ist die gleiche Strategie, mit der ich mir das im Bett wachliegen versüßt habe. Weil, ne, also im Moment geht es ganz gut mit Einschlafen. Ich hatte halt sehr lange massive Schlafstörungen, dass ich irgendwie 3-4 Stunden wachgelegen habe. Und diese Zeit habe ich mir halt versüßt, indem ich da mir schöne Gedanken gemacht habe und irgendwie so im Kopf an meinen Lieblingsszenen rumgedacht habe. Und indem ich da eben dann auch zum Teil Podcast gehört habe, den eben den Tag über geht nicht. Aber nachts, wenn ich dann im Bett liege, geht Podcast. Und jetzt im Moment ist es so, ja, Bücher und irgendwie gewisse Recherchethemen irgendwie so zu Autismus und sowas. Das mache ich, wenn ich dann irgendwie im Bett wach liege. Und das hat mir das halt versüßt. So, dass es halt nicht so eine Strafe ist, irgendwie im Bett wach zu liegen, sondern dass ich mich eigentlich schon drauf freue, ins Bett zu gehen, weil da kann ich dann diese Sachen hören und diese Sachen machen. Und das ist so, ja. Das hat es für mich einfacher gemacht, den Pausetag einzuhalten. Und ich stricke dann halt auch was oder nähe was oder flicke irgendwas. Und so, und das mache ich halt den Rest der Woche über auch nicht. Ja, und worauf ich hinaus will, ist, sich so einen festen, einmal zu gucken, okay, was ist der Rhythmus, den ich brauche? Weil ich meine, ich könnte auch 5 Tage arbeiten und einen Tag Pause machen und das mache ich dann irgendwie zwei, dreimal hintereinander und dann brauche ich wieder eine längere Pause, weil 5 Tage am Stück arbeiten auf Dauer einfach zu viel ist. Und diese 4 Tage ist so, ja, okay, da geht noch was, aber das lasse ich halt bleiben, weil ich meine Kapazität, meine Batterien wieder aufzuladen, halt nur ausreicht, um an einem Tag das wieder aufzuladen, was ich irgendwie in den 4 Tagen vorher verbraucht habe. Und halt auch so meine Arbeitstagsstruktur, dass ich eben diese 3-mal eine halbe Stunde habe. Was total wenig klingt, aber ich habe die 520 Worte, die ich heute geschrieben habe, habe ich in 2 Runden geschrieben. Also das habe ich in einer Stunde geschrieben. Und das ist meistens so, dass die Tage, an denen ich sehr viel produziere, sind Tage, an denen ich nur 1 oder 2 Runden arbeite, weil ich eben so viel produziert habe und dann für die 3. Runde einfach keine Energie mehr übrig ist. Und das ist halt auch so, ich arbeite diese halbe Stunde und dann mache ich eine Stunde Pause und dann arbeite ich wieder eine halbe Stunde und dann mache ich für den Rest des Tages Pause und nach dem Abendessen setze ich mich halt nochmal hin und wenn ich dann noch Saft habe, wobei es stimmt nicht ganz, manchmal will ich so dringend weiterarbeiten, dass ich nicht bis nach dem Abendessen warte, sondern irgendwie mir nochmal einen Wecker für eine Stunde stelle und dann die halbe Stunde irgendwie vorher mache. Vor dem Abendessen noch, so, aber ja. Und das ist auch, es klingt irgendwie so, als wäre das so mega wenig Zeit, so, ach ja, dann habe ich irgendwie 1,5 Stunden an dem Tag gearbeitet, das ist ja irgendwie nix. Aber in diesen 1,5 Stunden kann ich halt volle Power geben. Und das ist halt, ja, man braucht nicht unbedingt viel Zeit, um Dinge zu machen, wenn man in dieser Zeit die Dinge sehr intensiv macht. Und
ja, und ich meine, gerade der Konzentration sind halt auch Grenzen gesetzt. Also Text, also aktiv formulieren, also quasi neu schreiben, kann ich nicht für länger als 1,5 oder höchstens mal 2 Stunden.
Ja.
Danach ist mein Gehirn leer. Genau. Überarbeiten geht ein bisschen besser, je nachdem, wie detailreich die Überarbeitung ist. Ne? Mhm. Also wenn die Überarbeitung schon mehr so in Richtung Neuschreiben geht, dann natürlich nicht.
Mhm.
Aber wenn es halt wirklich Überarbeiten ist, dann ist das von der Konzentration her für mich persönlich jetzt ein bisschen einfacher zu handhaben. Aber ja, also...
Ne?
Man sollte es jetzt nicht mit einem Bürojob verwechseln, womit ich jetzt nicht despektierlich über Bürojobs reden will, weil ich habe selber einen.
Aha.
Aber ne, Rechnungen bei uns in die Datenbank eingeben, wofür ich unter anderem bezahlt werde, kann ich für 4 Stunden am Stück machen. Das ist dann zwar langweilig, aber es ist genau das. Es ist langweilig, weil ich kann zwischendurch halt irgendwie tatsächlich auch noch Podcast hören. Oder irgendwie ein Hörbuch hören oder so, weil es ist nicht so kompliziert, dass meine mentalen Prozesse davon zu 100% gebunden sind.
Genau.
Was es im Umkehrschluss halt sehr viel weniger anstrengend macht.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie die Phänomen mit der 4-Tage-Woche. Das haben sie, ne, Leute meinten so, ach ja, das ist dann irgendwie am Anfang ist dann irgendwie die Produktivität gleich, weil das irgendwie die Leute toll finden und motiviert sind und so, aber das wird dann ganz schnell nachlassen und dann werden die irgendwie auch da wieder faul werden und dann wird die Produktivität nachlassen. Und es stellt sich aber raus, dass Leute in 4 Tagen die gleiche Arbeit leisten können wie in 5 Tagen, wenn sie zwischendrin 3 Tage frei haben. So, das heißt, du brauchst die, das, ne, das heißt, diese 5 Tage, die brauchst du nur, weil du eben deine Energie, ja, du hast dann irgendwie am Freitag hast du oder Donnerstag schon nicht mehr wirklich so viel Energie und die Tage plätschern dann irgendwie so vor sich hin und du kriegst nicht wirklich was getan. Während, wenn du den Freitag frei hast und du wirklich dich wieder aufladen kannst, kannst du viel besser Leistung erbringen. Und dann, ne, im Moment ist auch so das Meme, das rumgeht, beziehungsweise war so nach, ja, jetzt im Moment ist ja Homeoffice, wird bei vielen Sachen wieder zurückgeschraubt, wo du irgendwie die Leute hast, die sagen so, ja, ich bin es irgendwie aus dem Homeoffice gewohnt, dass ich meinen Kram in 2 Stunden erledigt kriege. Und dann habe ich den Rest des Tages irgendwie, kann ich machen, was ich will. Und jetzt muss ich aber irgendwie wieder 8 Stunden hier an diesem Schreibtisch hocken, während mein Chef mir über die Schulter guckt und irgendwie Ablenkungen da sind und ich irgendwie mich nicht so pacen kann, wie ich das will und nicht so fokussieren kann, wie ich das will und auch nicht irgendwie, ne, weil zu Hause, ich meine, gut, dann hast du Leute mit Kindern und so, die sind unter Umständen dann wieder ganz froh, wenn sie wieder ins ruhige Büro gehen können. Aber wenn du das halt nicht hast.
Kommt immer so ein bisschen drauf an.
Aber wenn du das halt irgendwie nicht hast, sondern für dich dein Homeoffice so ein ruhiger Ort ist, an dem du irgendwie voll konzentriert arbeiten kannst, dann kriegt man die Sachen so viel schneller erledigt, wenn man das halt mit voller Power machen kann. Und sich danach die ausreichend Zeit zum Wiedererholen gibt. So, und ja, deshalb, weil ich meine, wenn ich drüber nachdenke, wie viel ich so am Tag arbeite und mir dann so denke, so 1,5 Stunden, das ist doch nichts. Wer arbeitet denn 1,5 Stunden am Tag? Aber ja, das ist halt die Energie, die ich habe und die stecke ich halt da rein und die ist halt, verpulver ich halt irgendwie in diesen 1,5 Stunden, in denen ich sehr intensiv arbeite und das ist okay.
Ja. Ja. Ja, genau. Nach diesem fruchtvollen Exkurs wollte ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass ich halt irgendwie es beruhigend finde, zu wissen, was das Minimum ist, das ich erreichen muss, um meine selbst gesteckten Ziele irgendwie nicht aus den Augen zu verlieren.
Ja.
Und seltsamerweise ist es halt so, wenn ich das beruhigende Gefühl habe, dass das Minimum, was ich erreichen muss, für mich sehr schaffbar erscheint.
Ja.
Ne, das ist ja auch wieder so, da haben wir bestimmt auch schon in anderen Podcast-Folgen drüber gesprochen, ne, dass man halt gucken muss, rausfinden muss, was einen motiviert.
Aha.
Weil es gibt mit Sicherheit auch Leute, die so gepolt sind, dass wenn sie sich ein total schaffbares Ziel setzen, sie dann irgendwie denken so, ja, aber das motiviert mich ja nicht. Mich motiviert das total, wenn ich weiß, ich müsste mich jetzt einfach nur hinsetzen und einen Absatz tippen.
Mhm.
Das kriege ich hin. Das kann ich auf einer Arschbacke machen in 10 Minuten.
Mhm.
So, das heißt, ich muss das aber nicht jetzt machen, während ich total müde und mental irgendwie ausgelaugt bin, sondern ich kann mich einfach morgen hinsetzen und dann für 2 Absätze tippen. Und das kommt mir immer noch nicht besonders anstrengend vor. Und das scheint mir immer noch nicht irgendwie überwältigend bedrohlich. Und trotzdem reicht das halt aus, um mein Ziel irgendwie einigermaßen anzupeilen. Läuft es meistens darauf hinaus, dass ich dann mehr als diese 2 Absätze zusammenkriege. Und wenn es auch nur 2,5 Absätze sind oder 3. Aber ne, es ist halt so, dadurch, dass ich halt denke, so, naja, aber es ist ja irgendwie überhaupt nicht bedrohlich. So, ich muss mich ja gar nicht stressen. Ne, so, ich bin ja gar nicht im Stress, sondern das ist ja alles irgendwie total erreichbar und realistisch und machbar. Und ne, so, das motiviert mich.
Wenn
Dinge schaffbar und realistisch sind. Ich bin halt nicht so der, ich brauche irgendwie eine Deadline und dann kann ich irgendwie die Nacht durchmachen und alles irgendwie auf den letzten Drücker abgeben Typ. Das stresst mich zu sehr.
Ja, aber ich finde das interessant. Weil dann gibt's, es gibt offenbar drei Typen irgendwie in Bezug auf, ich setze mir irgendwie Ziele. Die Leute, die irgendwie von sehr hoch gesteckten Zielen motiviert werden. Dann die Leute, die wie du, die von machbaren Zielen motiviert werden. Und ich, die davon motiviert werde, wenn ich mir sage, ich habe kein Ziel. Weil allein ja, die das Vorstellung. Ist ja
auch okay. Man muss halt nur rausfinden, was für einen persönlich funktioniert.
Genau, ne, weil die Sache ist, allein die Vorstellung. Ich meine, wir hatten ja mal ein Nano zusammen gemacht, wo ich mir so ein totales Minimalziel gesetzt habe. Und das dann irgendwie binnen kürzester Zeit angefangen hat, mich total zu stressen und zu demotivieren, obwohl das eben so ein Minimalziel war und überhaupt. Und für mich funktioniert das nur, wenn ich mir sage, okay, ich will jeden Tag irgendwie an meinen Arbeitstagen was arbeiten. Und wie viel oder wenig das dann ist, das ist vollkommen irrelevant. Ich hadere gerade im Moment sogar so ein bisschen damit, mir bei meinen monatlichen Backups die Seitenzahl auszurechnen und dran zu schreiben. Weil ich das irgendwie, ich will das eigentlich gar nicht wissen, aber ich will es schon wissen. Aber ich will es auch irgendwie nicht wissen, aber ich will es wissen, weißt du?
Das ist so wie, wie ich halt meine Word-Count-Tabelle führe, wo halt ja auch viele Leute sagen, ja, aber man soll sich nicht so daran festtackern und das ist doch irgendwie total demotivierend und so, wo ich mir denke, ja, manchmal möchte ich es auch einfach nicht wissen, aber ich will es halt im Nachhinein analysieren wollen. Es ist jetzt für mich nicht so ein, ich muss halt irgendwie, also inzwischen, ne, es ist ja auch ein Prozess.
Ja.
Nicht mehr so, ich habe jetzt irgendwie letzten Schreibtag habe ich so viel, das ist jetzt unser neues Normal und jetzt gehen wir darüber hinaus. Da waren wir auch schon mal, aber das haben wir inzwischen abgelegt, also zum Glück.
Gratuliere.
Sondern es ist halt nur noch ein, ich will aber am Ende des Jahres gucken, was ich so gemacht habe.
Ja, deshalb führe ich auch hier mein Schreibtagebuch. Also das ist so, das ist so das meine Version irgendwie vom, ne, andere Leute machen Wordcount, ich schreibe mir halt irgendwie hier so ein, zwei Stichworte dahin, was ich gemacht habe. Wobei ich das auch nicht jeden Tag mache, weil ich irgendwie dann zu faul bin oder nicht dran denke. Und dann ist es immer interessant, mich hinzusetzen und zu versuchen, mich zu erinnern, was habe ich eigentlich gemacht. Es stehen auch hin und wieder schon mal Fragezeichen drin. Aber ja, hinzugehen und einfach so im Rückblick zu gucken, wie das so nach und nach gewachsen ist, der Text. Das ist schon schön. Und ja, das das trägt schon auch so ein bisschen zum Gefühl des Fortschritts bei. Weil ja klar, man sieht, dass man irgendwie im Plot vorankommt und dass sich die Charaktere weiterentwickeln und man irgendwie mehr Kontakt dazu kriegt und all diese Dinge. Aber halt einfach so in so ein paar Zahlen zu sehen, was irgendwie, wie die Geschichte sich ausgedehnt hat, ist schon auch schön.
Ja, das stimmt. Ich überlege auch fürs Juli-Camp tatsächlich wieder ein Zeitziel zu nehmen, kein Wortziel. Nicht weil jetzt, also ne, so sich so ein erreichbares Ziel zu setzen, so diesen goldenen Mittelweg zu finden, finde ich immer, ist so ein bisschen Trial and Error. Weil dafür muss man ja erstmal sich selber irgendwie gut genug einschätzen können, um zu wissen, was ist ein erreichbares Ziel.
Ja.
Aber ich finde halt irgendwie momentan ist manchmal fast schade, dass ich halt irgendwie so mir manchmal denke so, nee, du solltest jetzt irgendwie nicht noch irgendwie diese Wikipedia-Seite oder diese Internetseite zur Recherche lesen, weil das zählt ja nicht zu deinem Nano-Ziel. Du musst ja noch was tippen. Quasi.
Ja.
Und das hatte ich halt normalerweise nehme ich halt Zeitziele vor allen Dingen dann, wenn ich überarbeite, aber ich denke mir jetzt gerade, so in dieser Phase, wo ich jetzt auch so ein bisschen noch im Anfangsgeplänkel bin und bei Kapitel 1 und halt noch irgendwie so relativ viel Recherche zwischendurch auch ab und zu mal machen muss auf Google Earth und so, um mir anzugucken, wo sind diese Leute da überhaupt, denke ich mir so im Nachhinein, ist vielleicht ein Zeitziel gar nicht mal so schlecht, weil dann es würdigt, finde ich, mehr einfach nur die Tatsache, dass die Zeit, die du damit verbringst, einfach irgendwie den Text runterzutippen, eigentlich nur so ein winziger Teil des Prozesses ist, der da irgendwie passieren muss, damit halt aus dem Nichts irgendwann so eine Geschichte da steht. Von daher werde ich das wahrscheinlich wieder versuchen beim nächsten Mal.
Wie machst du das denn eigentlich mit dem Zeitziel? Läuft dann die Stoppuhr nur, während du irgendwie an deinem Rechner bist und Dinge machst? Weil ich meine, man arbeitet ja auch unter der Dusche und auf dem Klo irgendwie schon mal an seinen Texten.
Ja.
Schätzt du das
also dann? Man muss natürlich für sich so ein bisschen definieren, wie man das tracken will, also so das Background-Processing unter der Dusche und beim Kochen und überhaupt und sowieso, habe ich da jetzt meistens nicht mit einbezogen, sondern es ist dann halt wirklich so, wenn ich mich an den Rechner setze und halt irgendwie das, meine Dateien aufmache und sowas. Aber es ist halt trotzdem so, selbst wenn ich am Rechner sitze und meine Dateien alle geöffnet sind, verbringe ich halt den wenigsten Teil des ganzen Prozesses damit halt zu tippen, sondern oft liest man halt nochmal drüber, was man vorher geschrieben hat, oder man muss halt doch nochmal irgendwie so ein bisschen was überarbeiten, wo dann vielleicht irgendwie unterm Strich vielleicht 10 Worte bei rauskommen oder vielleicht auch minus 10 Worte, aber was halt den Text trotzdem besser gemacht hat. Oder man muss zwischendurch mal was nachlesen oder so, und das tracke ich dann halt meistens einfach nur, dass ich auf die Uhr gucke, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich bin da jetzt nicht so der Stoppuhr-Fanatiker, der das halt irgendwie auf die Sekunde genau wissen muss. Aber es ist halt schon irgendwie ein signifikanter Unterschied für mich, wenn mein Arbeitstag-Tracking für irgendeine Challenge, wie jetzt zum Beispiel das Camp Nano, halt wirklich nur erfasst, wenn ich irgendwas tippe, dass klar, bildet das auch eine Art von Fortschritt ab, aber es bildet halt eine sehr restriktive Art von Fortschritt ab, die halt irgendwie für mich nicht erfasst, was da halt alles noch irgendwie mit einfließt. So. So. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Ja, also ich habe es verstanden.
Sehr gut. Wir bewegen uns auch schon wieder stramm auf 1,5 Stunden zu. Dass wir beide irgendwie am Anfang der Folge der Meinung waren, wir hätten nichts zu erzählen, ist das mal wieder recht sportlich.
Ja, doch.
Ja. Aber man kommt ja von Hölzchen auf Stöckchen, und wir haben halt ja auch wieder wichtige Erkenntnisse zusammengetragen.
Auf jeden Fall. Das ist absolut.
Auf meinem Zettel steht jetzt allerdings ansonsten nichts mehr. Ich hätte jetzt meine überschaubaren Punkte und noch ein paar, ich habe die Sachen eingekauft, die ich einkaufen musste, und noch ein paar Sachen, die ich nicht einkaufen musste, und jetzt steht auf meinem Einkaufszettel nichts mehr.
Ja, dann. Meiner ist da, glaube ich, auch leer. So.
Das ist doch schön.
Mein Imaginär.
Dann würde ich sagen, schaffen wir es unter 1,5 Stunden, weil dann würde ich denken, vertagen wir uns jetzt einfach mal auf die Workshop-Folge im Mai.
Ja.
Im Juli, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest.
Ich habe das, glaube ich, mal irgendwann geschrieben.
Ja. Im Juli werden wir wahrscheinlich wieder eine Bonusfolge einfügen können, weil der Monat hat wieder sehr viele Montage.
Okay, dann.
Da können wir dann ja mal ergebnisoffen brainstormen. Welches Thema denn da irgendwie so angelegentlich wäre. Wenn einer der Zuhörerschaft irgendwie einen Vorschlag oder eine Frage hat, dann haben die Götter des Internets auch die Kommentarfunktion erfunden, weil wir haben ja jetzt April, bis Juli ist noch ein bisschen Zeit, also noch können wir Vorschläge entgegennehmen und entsprechend planen.
So ist das.
Gut.
Okay.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Ciao, ciao.